Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei der Feinkost.
Hallo, ich bin die Rabea.
Und ich bin Ina und wir haben ein spannendes Thema am Start.
Ja, wie immer, würde ich ja behaupten.
Ja, das stimmt. Aber ich bin ganz interessiert und ich glaube, dass du mehr weißt als ich. Deswegen habe ich mir für heute vorgenommen, dass ich kluge Fragen versuche zu stellen und du Antworten hast.
Okay, ich wollte es andersrum machen. Wir werden es schon irgendwie lösen können. Aber vielleicht erklären wir erstmal, worüber wir sprechen. Wir sprechen heute über das Fermentieren, denn wir haben ja in der letzten Folge selbst darüber abstimmen dürfen, denn unsere HörerInnen hatten ja auf Instagram 50-50 abgestimmt. Einmal 50% für die Zuckeralternativen und einmal 50% fürs Fermentieren. Und wir dachten dann erst, vielleicht geben wir den Zuckeralternativen den Gnadenschubs in die Sendung. ja. Aber du hast dagegen argumentiert, deswegen sprechen wir heute übers Fermentieren und schicken die Zuckeralternativen einfach nochmal ins Rennen und gucken einfach, was mit denen so passiert. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Genau, Fermentieren. Was ist, an was denkst du, wenn du so an Fermentieren denkst?
Wahrscheinlich so an Kohl.
So Kimchi oder so, ne?
Große, bunte Gläser mit Zeug drin, irgendwie, das so ein bisschen vielleicht auch seltsam aussieht, ehrlich gesagt, für auf den ersten Blick.
Ich finde es ja irgendwie ganz gut, weil ich denke zuallererst an Kimchi und Kombucha und nicht an Sauerkraut, obwohl das auch fermentiert ist und ich es viel, viel häufiger esse, als ich Kombucha trinke, mag ich nämlich nicht und Kimchi esse, mag ich nämlich auch nicht. Und trotzdem denke ich zuerst an die beiden.
Was kennst du noch so für fermentierte Lebensmittel? Also ich war nämlich sehr überrascht, als ich jetzt so ein bisschen las und hörte, was denn alles fermentiert ist. Eigentlich gefühlt alles ist fermentiert.
Genau, darüber bin ich nämlich tatsächlich auch gestolpert. Zum Beispiel Sojasauce ist fermentiert und ich hatte irgendwas auch mit Vanille gelesen, dass es fermentiert ist. Genau, diese Vanilleschoten. Die sehen ja auch so schrumpelig aus. Ich meine gelesen zu haben, dass die auch fermentiert sind. Beziehungsweise ich meine es dir schon mal in diesem Podcast erzählt zu haben. aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Und deswegen war ich dann tatsächlich doch auch überrascht, wie viele Lebensmittel tatsächlich fermentiert sind. Also länger haltbar gemacht werden durch Fermentation. Worüber bist du so gestolpert?
Ich fand interessant, dass im Grunde alle unsere kulturell geprägten Milchprodukte, also Joghurt, bestimmte Käsesorten,
Joghurt, ja.
Quark, Creme Fraiche, Frischkäse, ist alles fermentiert.
Brotteig, also Sauerteig, Brot.
Genau, Sauerteig. Alles, wo Hefe dran getan wird, sind fermentierte Lebensmittel dann am Ende.
Und ich weiß vor allem auch noch, meine Mutter hatte früher so eine Joghurtmaschine. Da hat man so einen Becher Joghurt auf 5 Gläser oder was verteilt und dann wuchs das einfach so ran. Und dann hatte man am Ende 5 Becher Joghurt. Ich glaube, ganz so einfach war es nicht, aber so in der Richtung lief es. Und da hatte sie extra so einen Automaten und das fällt mir aber jetzt gerade in dem Moment wieder ein. Natürlich, Joghurt, vollkommen richtig.
Und ich glaube, meine Mama hatte auf dem Balkon so ein Blecheimer, in dem irgendwie Kohl und Mohrrüben geschichtet drin waren. Und vielleicht weiß sie das nicht mal, dass sie fermentiert hat. Also auf jeden Fall war das irgendwie so ein traditionelles slawisches Gericht oder ein Salat,
ja.
den sie zubereitet hat. Und ich glaube, das war auch fermentieren.
Du glaubst.
Ich weiß nicht, ich hätte sie mal fragen sollen, aber dazu bin ich heute nicht gekommen.
Aber vielleicht sollten wir dann trotzdem erstmal klären, was Fermentieren eigentlich genau ist. Also Fermentieren ist erstmal ein Gärungsprozess, in der Regel durch Milchsäurebakterien. Also es gibt also diese Mikroorganismen, die sich dann durch diesen Fermentierungsprozess vermehren. Und da muss man aber zum Beispiel aufpassen, wir wollen natürlich nicht, dass sich Schimmelsporen vermehren, sondern wir wollen gute Organismen, die sich vermehren, gute Bakterien, die sich vermehren. Und deswegen gibt es einige Dinge, die man beim Fermentieren beachten muss. Aber zunächst einmal ist Fermentieren ein Gärungsprozess. Also ist es ungefähr so wie Joghurt zu lange in der Sonne stehen gelassen oder so.
Oder Wein herstellen, also Obst fermentieren mit Zucker ist auch, also Wein machen oder Schnaps ansetzen ist auch fermentieren.
Genau. Also alles, was so damit zusammenhängt, dass Bakterien entstehen, Mikroorganismen sich weiterbilden, vermehren und dadurch eben einen Prozess in Gang setzen. Zum Beispiel eben, um Milchsäurebakterien zu produzieren, die ja auch besonders gut für den Darm sind und so weiter. Wir werden auf die Vorteile von Fermentieren später noch eingehen. Aber erstmal ist Fermentieren Deckel drauf und warten.
Und Gewicht auch, ne? Und ich hatte gesehen, 28 Tage dauert es, bis man irgendwas fermentiert hat.
Mhm. Genau, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Prozesse. Und das kommt zum Beispiel darauf an, wie viel Wassergehalt das Obst oder Gemüse hat, das du fermentieren möchtest. Aber es kommt auch darauf an, wie groß du dein Gemüse oder dein Obst schneidest, das du fermentieren willst. Ich habe ja, das kann ich schon mal verraten, einen Selbstversuch gewagt. Ich hatte mich ja schon mal an unser Grünkohl-Kimchi, nee, Mangold-Kimchi habe ich ja auch schon mal fermentiert. Das war mein erster Versuch. Ich habe mich jetzt mal an einen zweiten Versuch gewagt und ich glaube, ich bin schon klüger geworden. Bin aber auch über Dinge gestolpert, da muss ich noch mal einen dritten Versuch wagen. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Vielleicht erstmal, was kann man denn überhaupt alles fermentieren? Also alles an Gemüse, also man kann, du hast eben die Möhren angesprochen, das Sauerkraut. Man kann aber auch einfach Zitronen fermentieren. Man kann Knoblauch fermentieren, Zwiebeln fermentieren. Also im Grunde kannst du alles fermentieren. Du musst dann eben nur darauf achten, zum Beispiel Gemüse wird durch oder auch Obst wird durch Fermentieren ein bisschen weicher. Und wenn du dann sowieso schon ein sehr weiches Gemüse nimmst, wie zum Beispiel Gurken, weil der Wasseranteil so hoch ist, da muss man zum Beispiel beim Fermentieren darauf achten, dass man das mit dem Salzgehalt ausgleicht und so weiter. Also das ist was ganz, ganz Spannendes. Ich habe mich so ein bisschen in den Chemieunterricht zurückversetzt gefühlt, den ich damals überhaupt nicht mochte, aber beim Fermentieren hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht.
Ach cool. Ja, die Frage ist ja erstmal, warum soll man das eigentlich machen?
Ja. Ina, kannst du das beantworten?
Ja, voll, weil ich finde, also wir wissen es alle, wir leben in so einer richtig schwierigen Zeit gerade. Mhm. Die Lebensmittel werden teurer, wir haben mehrere Krisen, die wir gerade miterleben oder erleben, je nachdem, wie man es sieht. Und da ist eigentlich, also dann haben wir auch noch den Klimawandel und die Frage, schmeißen wir Lebensmittel weg, leben wir im Überfluss? Und da kann man eben im Grunde, ich habe diese Woche zu viel eingekauft und dann brauche ich im Grunde nur ein großes Glas und kann da das Gemüse reintun, kann es, mit Salzlake kann man es, in einem eigenen Saft kann man es fermentieren und die verschiedenen Varianten werden wir bestimmt gleich nochmal besprechen. Ja. Aber also ich kann relativ schnell das Eingekaufte sozusagen in Anführungsstrichen wegfermentieren und es einfach für später aufbewahren, für einen anderen Zeitpunkt, wenn ich es nötig brauche und wenn ich in Quarantäne bin, dann ein Glas aufzuschrauben und zu sagen, hier haben wir fermentiertes Gemüse und haben eine Mahlzeit, ist ja eigentlich super. Also es gibt so viele gute Gründe, das mal auszuprobieren.
Genau, und tatsächlich ein Vorteil, warum man Lebensmittel dann vielleicht lieber fermentieren sollte, statt sie einfach in den Tiefkühler zu packen, was ja auch eine gute Möglichkeit ist, ist eben, dass durch das Fermentieren Mikroorganismen entstehen, die besonders gut zum Beispiel für die Verdauung sind. Also Gemüse, gerade wenn man irgendwie Probleme mit der Verdauung hat, sind fermentierte Gemüse, also vergorenes Gemüse, besonders gut bekömmlich. Es frischt die Darmflora auf, weil dort eben gute Mikroorganismen drin sind, die man so in der Menge wenn man einfach ein Stück Gurke isst oder so überhaupt nicht abdecken könnte. Und deswegen ist es aber gleichzeitig eben auch so, dass es eben besonders gut fürs Immunsystem ist, einfach weil der Körper nochmal einen ordentlichen Schwung an guten Organismen tatsächlich so mitbekommt. Und das Ganze hat man zum Beispiel beim Einfrieren eben nicht. Da muss man eben abwägen, will ich dafür lieber besonders gutes Gemüse haben, aber habe auch mehr Aufwand. Fermentieren ist erstmal auch Aufwand. Ich brauche ein bestimmtes Equipment, darüber werden wir gleich noch sprechen. Wohingegen ich beim Tiefkühl einfach nur einen Tiefkühler brauche, da schiebe ich es rein und wenn ich es essen will, hole ich es wieder raus und packe es in die Mikrowelle und lasse es auftauen. Aber das ist quasi so der zweite Vorteil. Also nicht nur, dass es haltbar gemacht werden kann und ich auch Lebensmittel dann sparen kann und sagen kann, huch, hier habe ich zu viel gekauft, zack, wird fermentiert, sondern es ist eben auch eine besonders bekömmliche Form der Aufbewahrung und deswegen lohnt sich auch dort mal einen Blick ins Fermentier ABC zu werfen.
Ins Kochbuch, ins Fermentierbuch.
Ins Fermentierbuch, ja.
Genau. Ja, ich habe sogar ganz spezielle Webseiten gefunden, die sich nur mit Fermentation beschäftigen.
Unmengen von Webseiten habe ich gefunden. Die heißen dann noch alle irgendwas mit Ferment und auch, also Fair im Sinne von das ist Fair, also F-A-I-R und Fermentierwelten und also was mögliches. Mir war überhaupt nicht klar, dass das so ein Riesenphänomen ist, aber offensichtlich gibt es tatsächlich auch Foodblogs und so weiter, die sich wirklich rein dem Fermentieren und Haltbarmachen widmen. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich.
Aber es ist ja eigentlich cool, dass wir versehentlich in diese Welt vorstoßen für euch.
Genau. Deswegen lasst uns doch aber vielleicht einfach mal klären, welche unterschiedlichen Arten es vom Fermentieren tatsächlich gibt. Wir haben zum Beispiel eben die Salzlake schon angesprochen und auch ich habe mich für eine Salzlake entschieden. Das ist quasi so, also Fermentieren mit Salzlake ist quasi so die Basic-Fermentierung, also das ist quasi das Go-To. In der Regel fermentiert man mit Salz. Das habe ich ja damals auch mit meinem Kimchi gemacht. Da habe ich ja auch den Mangold mit Salz bedeckt und dann so in das Glas gedrückt, damit keine Luft entsteht und so weiter. Und da war auch ganz, ganz viel Salz im Spiel. Und dadurch ist es fermentiert und das habe ich heute auch wieder gemacht. Aber man kann, du hast es eben schon angesprochen, zum Beispiel auch Zucker nehmen. Also man kann auch mit Zucker fermentieren und ganz interessant, man kann deswegen zum Beispiel auch in Honig fermentieren. Also, dass man einfach rohen Honig nimmt, also Honig, der nicht verarbeitet wurde. Da packt man dann rein, was man auch immer fermentieren möchte. Und dann packt man das wieder zu und dann fermentiert das so vor sich hin durch den Zucker eben. Also auch das ist eine Möglichkeit. Und dadurch kann man zum Beispiel nicht nur Lebensmittel haltbar machen, sondern gleichzeitig zum Beispiel eben auch den Honig aromatisieren.
Honig, das finde ich aber auch total spannend. Stelle ich mir total crazy vor. Meinst du, also schmeckt das dann? Beeinflusst sich das gegenseitig Geschmack? Oder löst der Zucker sich auf und wird verfressen von den Mikroorganismen?
Also was ich gelesen habe, ist, dass man den Honig dann auch wieder verwenden kann. Also ich habe es, ich kann es jetzt einfach mal sagen, ich habe Knoblauch fermentiert. Mhm. Und da bin ich dann eben zum Beispiel auch über die Knoblauchfermentierung mit Honig gestoßen. Und dort ist es eben so, dass man am Ende Knoblauchhonig hat, den man dann auch auf Dressings und so machen kann. Aber gleichzeitig kann man halt auch den Knoblauch nochmal weiterverwenden. Zum Beispiel zerpressen und aufs Brot legen oder, weiß ich nicht, auch unter einen Salat unterrühren oder in den Pesto unterrühren
ja,
und so weiter.
Ja, so ein Honig-Senf-Dressing mache ich total gerne. Also wenn ich mir da vorstelle, da ist noch eine Knobinote dran, das klingt gut.
Genau, also das kann man zum Beispiel auch machen und das finde ich irgendwie ganz gut, weil man dann beides weiterverwenden kann, wohingegen ich die Salzlake später nicht mehr verwenden möchte von meinem Knoblauch. Also die ist auch sehr, die ist halt schon sehr, sehr salzhaltig. Und die will ich nicht noch irgendwo dran klatschen oder so. Von daher ist das aber dann zum Beispiel eine Möglichkeit, um beides so ein bisschen zu verbinden. Und dann haben wir natürlich auch noch das Essigfermentieren. Also das ist so eine Sonderform des Fermentierens. Da sind sich auch nicht alle einig, ob das tatsächlich Fermentieren ist oder nicht, weil es ist Einlegen und das ist nochmal was anderes, obwohl der Prozess natürlich ähnlich ist. Also das sind quasi so die Möglichkeiten, die man dort hat. Und im Grunde lässt sich alles fermentieren. Also ich habe es jetzt hauptsächlich in Bezug auf Obst und Gemüse recherchiert, aber tatsächlich sowas, was so Gemüse angeht, lässt sich wirklich alles komplett einmal durch die Bank weg fermentieren. Und der Prozess ist im Grunde immer der gleiche, nämlich, dass man das in eine Salzlake einlegt und dann steht es dort 4 bis 8 Wochen und dann war es das auch schon.
Ja, ich hatte in einem Video gesehen gerade, dass diejenige das umgekehrt hat und meinte, was kann man eigentlich nicht fermentieren? Ja. Also.
Und ist sie auf irgendwas gestoßen, was man nicht fermentieren kann?
Nee, sie war sich da, nö, war alles.
Alles, alles. War ja dann ein kurzes Video, ne?
Na, sie hat dann alles aufgezählt, was es so alles gibt, was du gerade auch schon angesprochen hast. Die Sojasoßen und Miso. Mhm. Miso-Suppen sind ja fermentierte Sojabohnen.
Das habe ich auch gelesen. Es gab auch ein Rezept, wo man Knoblauch in Miso fermentiert hat. Was ich tatsächlich sehr, sehr komisch fand, weil Miso-Paste ja sowieso schon ein fermentiertes Produkt ist.
Ja.
Und da dann nochmal Knoblauch irgendwie reinzupacken, aber funktioniert wohl auch. Also von daher sind dem Ganzen wohl nur sehr, sehr wenige Grenzen gesetzt. Und man sieht ja eben auch, dass Fermentieren so eine Zubereitungsart ist, die man eigentlich überall findet. Also wir haben den Kimchi angesprochen und in Russland hat man auch wieder so eine Form. Wir haben hier das Sauerkraut. In Japan ist es die Miso-Paste oder die Sojasauce und so weiter. Also das ist ja tatsächlich was so durch die Bank weg irgendwie so jedes Land so hat. Und ein bekanntes Beispiel und vielleicht auch mit das Ekligste ist ja der Sürströming. Dieser Stinkefisch, aus Schweden.
Oder Finnland?
Schweden. Und den haben wir auch hier bei Detektor FM 2000 2013 oder 2014 haben wir das einmal getestet. Das war, da war ich damals Praktikantin und mein Mitpraktikant hat das quasi als Reportage gemacht, dass sie draußen vor dem Detektorstudio so ein kleines Zeltchen aufgebaut haben und die mussten den auch draußen öffnen. Die durften nicht mehr hier rein, weil es hat wirklich bestialisch gestunken.
Muss man die nicht im Wassereimer
öffnen? Genau,
aufmachen?
Unter Wasser öffnen und so, weil ansonsten, also hätten sie es hier drin gemacht, hätten wir wahrscheinlich umziehen müssen. Und also so, es gibt halt
der
dann auch diese ganzen
Effekt.
Ja, oh. Es gibt halt deswegen ganz, 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 ganz krasse Spezialitäten, die mit diesem Fermentierungsprozess verbunden sind. Und das finde ich dann irgendwie schon ganz spannend, weil der Weg dorthin ist immer der gleiche, aber das Ergebnis ist unfassbar vielfältig und das mag ich immer ganz gerne.
Also es ist ja im Grunde ein historischer Ansatz, ne, zu sagen, wir suchen nach Varianten, wie wir Lebensmittel, die schnell verderben, haltbar ja. Machen können und deswegen, also hat ja jedes Land so seine eigene ja. Tradition und das ist aber trotzdem irgendwie universell.
Ja, voll. Und vielleicht, damit wir uns mal diesem Fermentierungsprozess an sich nähern können, bringe ich dir einfach meinen Gruß aus der Küche mal her. Guck mal, hier musst du mal an der Seite. Das ist mein frisch einfermentierter Knoblauch, also der fermentiert jetzt noch.
Ja.
Ich sag dir aber gleich, wenn ich erkläre, was ich gemacht habe, warum der noch nicht optimal ist und warum ich da noch mal ran muss.
Mhm.
Grundsätzlich ist es so, um Knoblauch oder was auch immer zu fermentieren, nimmt man das Gemüse, wäscht es ab, allerdings nicht irgendwie zu heiß, weil man will auch nicht alle Organismen töten. Aber zum Beispiel, man nimmt ganz klassische Einweggläser, im Idealfall mit Gummizug und im Idealfall auch nicht mit einem Metalldeckel. Das ist schon mal Fehler Nummer eins bei ihm. Das heißt, es war kein Fehler, ich wusste es, aber ich habe kein anderes Glas gehabt.
Ja.
Weil das Ganze gärt natürlich und so weiter und das greift dann natürlich auch das Metall an, Glas hingegen nicht. Deswegen im Idealfall nimmt man ein komplettes Glas, das nur aus Glas besteht und auch eins, das quasi wie beim Einwecken schon so einen Gummizug hat, weil dann kann dort auch so ein bisschen das Ganze rausblubbern. Und wohingegen bei so einem festen Verschluss, also für alle, die es jetzt nicht sehen, also
ist
alle außer wir beide.
Ist einfach ein Marmeladenglas, ne?
Genau, so ungefähr.
Ein Schraubglas.
Ein Schraubglas, genau. Und das muss ich jetzt gerade in den ersten Tagen immer wieder öffnen, damit da nicht ein zu krasser Druck entsteht und das ganze Ding am Ende nicht um die Ohren fliegt. Wohingegen ich zum Beispiel mein Kimchi damals in einem großen Einwegglas gemacht hatte. Aber hier für den Knoblauch brauche ich einfach eine ganz andere Menge und so ein kleines Einwegglas hatte ich nicht. Deswegen hier mit Schraubverschluss. Besser ist, wenn man ein Glas nimmt, das aus reinem Glas besteht und so einen Gummizug hat. Das muss man am Anfang auch auskochen. Also im Grunde wie wenn man Marmelade macht, weil man möchte ja nicht gerade in so einer Umgebung, wo Milchsäurebakterien sich vermehren, vermehren sich eben auch ganz, ganz andere Bakterien. Das heißt, alles, was da vorher schon drin war, kann sich vermehren und dann kann das mitunter auch schädlich sein. Deswegen dort immer auf Hygiene achten. Allerdings muss nicht alles steril sein, damit man nicht alles komplett abtötet, weil dann können sich irgendwie auch die guten Bakterien nicht mehr so gut vermehren.
Mhm.
Aber das ist erstmal der Prozess. Dann nimmt man das Gemüse, schneidet das. Ich habe es jetzt in dem Fall nicht groß geschnitten, außer die ganz großen Zehen. Und das, was du jetzt in der Hand hast, sind 3 Knoblauchzehen.
Und riesige. Also die sehen ja, schon, ja.
Genau. Und dann wird das Ganze einfach in ein sauberes Glas gepackt und dann wird eine Salzlösung drüber gekippt. Das kann man sich immer ausrechnen. Also man macht so, je nachdem, was man für Gemüse hat, unterschiedlich starke Salzlagen. Ich habe jetzt 200 Milliliter Wasser genommen auf 4 Gramm Salz. Aber hätte ich jetzt mehr genommen oder hätte ich größeres Gemüse genommen, hätte ich zum Beispiel die Salzmenge steigern müssen. Das Ganze kann man ausrechnen. Da am besten einfach mal auf eine der ganzen Fermentierseiten gehen. Dort findet ihr dann Rechner, dort könnt ihr dann angeben, okay, ich will jetzt diese Menge von diesem Gemüse, wie viel Salz brauche ich dort und dann kann man das Ganze machen.
Ach crazy, das ist ja aber ein ganz guter Service, dass das so
voll
angeboten wird, dass man sich das ausrechnen kann.
Genau, also es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen, okay, man nimmt immer eine 20-prozentige Salzlake. Andere sagen, manchmal reichen auch 10 oder 15. Das kommt eben, wie gesagt, immer aufs Gemüse an. Deswegen muss man sich dort am besten im Vorfeld nochmal einlesen. Wichtig ist aber, dass man das Ganze dann tatsächlich auch abwiegt. Also, dass man dann nicht mit Esslöffeln arbeitet. Weil je nachdem, was du für eine Salzkörnung hast und so weiter, kann es natürlich dann zwischen zwischen mehreren Gramm schwanken, dann passt diese ganze Rechnung nicht mehr hin und du hast am Ende eine viel zu schwache oder eine viel zu starke Salzlake. Deswegen am besten auswiegen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, 4 Gramm Salz auf 200 Milliliter Wasser genommen. Und dann kommt man da eigentlich schon ganz gut hin. Und wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann füllt man die Salzlake dort auf. Und dann, und das ist hier Problem Nummer 2, muss man darauf achten, dass wirklich das komplette Gemüse oder Obst abgedeckt ist. Weil das Problem ist, wenn dann irgendwas nicht abgedeckt ist, dann kann es passieren, dass dir das oben raus schimmelt, weil es nicht von der Salzlake bedeckt ist. Und deswegen gibt es extra solche Glasbeschwerer. Das sind einfach Gewichte aus Glas. Die sind dann auch in der Regel an die gängigen Größen von Weggläsern angepasst. Und die legt man dann oben drauf, drückt das alles ein bisschen runter, sodass dann alles bedeckt ist. Dann steht oben drüber noch ein bisschen Salzlake und damit hat man das Problem gelöst. Das hatte ich jetzt nicht zu Hause, deswegen ist das noch nicht beschwert. Deswegen muss ich da noch mal tatsächlich ran. Mein Beschwerer ist in der Post und dann muss ich da morgen noch mal ganz kurz aufschrauben und drauf tun und hoffe, dass es noch funktioniert.
Also das macht man auf das Lebensmittel drauf, den Beschwerer.
Genau. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man hat. Also bei diesen Lebensmitteln, wie jetzt zum Beispiel Knoblauch, dann geht es natürlich hoch. Da ist irgendwo eine Luftlücke dazwischen und dann drückt das Knoblauch hoch und am Ende schwimmt das hier oben, weil es nicht schwer genug ist. Wohingegen, wenn ich zum Beispiel Kimchi mache und eine Kohlform nehme, dann, und das ist ja auch das, was ich beim letzten Mal, als ich das Kimchi gemacht habe, auch getan habe, dann habe ich immer alles mit einem Stößel richtig fest reingedrückt, damit wirklich alle Luft raus ist. Und dann braucht man das meiner Ansicht nach nicht. Ich habe es damals beim Kimchi auch nicht gemacht. Allerdings, und das ist ja das, was ich gelernt habe, man muss beim Fermentieren nach oben hin im Glas immer ein bisschen Platz lassen. Sonst quillt dir alles über und am Ende fliegt dir das ganze Ding um die Ohren. Und deswegen, wenn man dann aber halt kein Gewicht auf solche leichten Sachen wie Knoblauch legt und dann nach oben in so viel Platz hat, dann schwimmen die halt nach oben und dann kann das nicht ordentlich fermentieren. Deswegen bei manchen Dingen ist es dann tatsächlich sinnvoll, so ein Gewicht zu haben, dass das Ganze runterdrückt, damit der Fermentierungsprozess auch wirklich reinlich funktionieren kann und am Ende eben nicht irgendwelche schädlichen Bakterien sich vermehren, die eben nicht, weil das Gemüse eben nicht von der Salzlake bedeckt ist. Deswegen, das sind so die 2 Dinge, die bei meinem Gruß aus der Küche noch nicht 100%ig optimal sind. Aber ich weiß es zumindest schon
mal. Ja, das ist voll gut, ne? Also, weil ich meine, da bist du ja schon sehr viel weiter, als wir es sozusagen vor der Recherche waren. Ja. Weil, ja, wenn man noch gar nichts über Fermentieren weiß, dann kann man wahrscheinlich dann doch ein bisschen was falsch machen.
Ja, genau, schon. Und deswegen, ich glaube, so die groben Sätze sind am besten ein komplettes Glas nehmen, dann auf jeden Fall gucken, wie viel Salz brauche ich und immer auch einen Rand oben lassen, damit das Ganze auch gären kann. Das fängt an zu blubbern. Das jeder, der schon mal sowas gesehen hat, weiß ja, dass es auch einfach ein bisschen mehr Raum einnimmt durch die Fermentierung und um dann eben entgegenzuwirken, dass das Ganze irgendwie nach oben hin aufplatzt. Immer so 2-3 Zentimeter je nach Glasgröße nach oben hin offen lassen, damit dort auch noch gewisser Raum ist und dann eben Punkt 4, wenn man das möchte oder braucht, so ein Glasgewicht drauflegen. Wichtig ist auch hier, dass man mit Glas arbeitet und eben nicht irgendwie einfach Alufolie oder so reinlegt, weil das natürlich reagieren würde. Deswegen hier möglichst darauf achten, dass alles aus Glas ist. Und dann dürfte eigentlich nichts schief gehen, hoffe ich.
Und ich muss jetzt nochmal so für Dummies das Verständnis. Also du lässt das zum Beispiel, wenn du Kimchi machst, lässt du das Glas offen und dieses Gewicht kommt auf das Essen drauf.
Und dann macht man aber zu.
Ah, okay.
Also, fermentieren zu können, muss es immer zu sein.
Wenn du so einen Fremdkörper da rein tust, dann dachte ich mir, das muss ja auch irgendwie in Anführungsstrichen desinfiziert oder sauber sein.
Genau, deswegen Glas kannst du einmal auskochen.
Okay. Mhm.
Und dann funktioniert das auch. Und deswegen sollte man dort auch tatsächlich auf die dafür vorgesehenen Produkte zurückgreifen. Ich habe nach Alternativen geguckt, aber tatsächlich. Man sollte schon, also man muss auch kein extra dafür angefertigtes Glasgewicht nehmen. Wenn man einfach ein kleines Glas hat, das noch ins große Glas reinpasst zum Beispiel, kann man auch das nehmen. Das beschwert man dann einfach selber mit Wasser oder so. Einmal fest verschließen, dann geht es auch. Es sollte aber halt auf jeden Fall ein Produkt sein, das aus Glas ist, damit man es ordentlich sauber machen kann und damit man es halt beschweren kann. Aber man kann dafür, also die Gewichte kosten jetzt auch nicht sonderlich viel, aber man kann dafür natürlich auch einfach irgendwas anderes aus Glas nehmen, was schwer ist, was man gerade, keine Ahnung, vielleicht hat doch irgendjemand einen Brieföffner in Rundform oder irgendwie sowas.
Also ich erinnere mich da auch dran, dass ich glaube, da lag bei uns auf dem Balkon damals immer irgendwie ein großer Stein auf einem Brett und darunter war wahrscheinlich dann auch noch irgendwas, aus Glas möglicherweise.
Genau, auch das ist möglich. Genau, aber das sollte man auf jeden Fall machen, dass dort wirklich alles, was man fermentieren will, auch von der Salzlake bedeckt ist, weil nur so kann garantiert werden, dass es auch tatsächlich fermentiert. Und jetzt dieser Knoblauch, der muss jetzt nämlich zum Beispiel zwischen 4 und 8 Wochen fermentieren. Das heißt, der muss noch ein bisschen, wohingegen ich mein Kimchi damals, glaube ich, nicht ganz so lange habe fermentieren lassen. Aber das ist ja auch nicht sonderlich gut geworden. Also deswegen lasse ich es hier tatsächlich jetzt einfach mal mindestens 6 Wochen sitzen. Und dann werde ich auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal immer ein kleines Update zu meinen Knoblauchziehen geben.
Sehr gut.
Und wenn es dann irgendwann mal fertig fermentiert ist, können wir uns auch daraus irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich es verwenden will, aber man kann es dann natürlich auch einfach ganz normal wie Knoblauch verwenden. Also in Fisch damit einreiben oder weiß ich nicht, Fleisch oder in Salatdressing oder so. Also das kann man alles machen. Aber der Vorteil ist eben, dass es A, länger benutzbar ist. Es ist B, besser für die Flora, gerade weil Knoblauch ja schon teilweise ganz schön schwierig zu verdauen ist. Und drittens sind fermentierte Lebensmittel einfach sehr, sehr viel aromatischer, als es nicht fermentierte Lebensmittel sind. Das muss man mögen. Wie gesagt, ich mag diesen fermentierten Geschmack auch nicht immer. Also Kombucha zum Beispiel komme ich überhaupt nicht dran, finde ich unfassbar ekelhaft. Aber ansonsten muss man natürlich einfach ein bisschen rumprobieren, was einem so gefällt. Und ich habe wirklich tolle Rezepte gefunden. Wie gesagt, ich war auf diesen Blogs unterwegs und auch auf dem Blog, von dem ich jetzt meinen fermentierten Knoblauch habe. Und eigentlich, wenn man einmal weiß, wie es geht, braucht man natürlich für 4 Gramm Salz und 200 Milliliter Wasser auf Knoblauch kippen kein Rezept mehr. Aber wenn man trotzdem mal Inspiration braucht, auf diesem Blog, den werde ich auch verlinken, habe ich eben zum Beispiel auch Salzzitronen entdeckt. Also fermentierte Zitronen, Bio-Zitronen, bei denen man dann auch die Schale mit isst, weil wie gesagt, fermentiertes Obst und Gemüse wird weicher, das heißt, man kann sie mitessen. Und das ist eben gerade ein Produkt, das man eigentlich eher so aus Marokko oder sowas kennt. Aber hier kann man sich dann halt auch so ein bisschen Sommerurlaub ein bisschen auf den Teller holen, finde ich irgendwie auch ganz schön. Und bietet dann natürlich auch die Möglichkeit, mit einem einfachen Prozess, der erstmal grundsätzlich gleich ist, sich auch ganz diverse Küche aus anderen Ländern auf den Tisch zu holen. Also wenn ich irgendwie japanisch kochen will oder so, dann muss ich schon ein gewisses Skill-Level haben, um mit solchen Lebensmitteln arbeiten zu können. Wohingegen ich mir auch einfach was aus dem Land, oder jetzt nehmen wir mal Korea, Kimchi, fermentieren kann. Da ist der Prozess genauso, wie wenn ich mir mein Sauerkraut fermentiere, habe aber plötzlich ganz andere Geschmäcker und kann so deswegen auch so ein bisschen die Kulinarik der Welt erkunden. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, und das auch noch mit Lebensmitteln, die ich vielleicht gerade übrig habe und wo ich dann irgendwie in 3 Monaten den Schrank aufmache und denke, oh, da gibt's ja noch was Schönes.
Das ist wie so Geld in der Hosentasche finden.
Ja,
guck mal, ich habe ja hier noch was.
Ja. Ja, ich hätte jetzt ja auch gerne ein irgendwas, ich hätte gerne mal wieder was ausprobiert. Aber ehrlich gesagt ist in diesen Tagen auch nicht so richtig Zeit, sich mal ganz gemütlich in die Küche zu stellen und mal was rumzuprobieren. Aber ich habe ein bisschen im Netz gesurft. Ich wäre auch ganz gerne nochmal in den Buchladen gegangen.
Du wärst vor allem gerne irgendwo in den Urlaub gefahren, wo du dich ausprobieren kannst mit fermentierten Lebensmitteln.
Oder wo man so Sachen kosten kann.
Ja.
Was gab es denn neulich? Ich war auf einem Fest am Wochenende und da gab es, warte, wie hießen die Dinger denn? Das waren Artischocken.
Ich weiß, was du meinst. Es waren Artischocken-Tempura in Pink Pepper Aioli. Es war nämlich meine nachgeholte Hochzeitsfeier.
Ich wusste nicht, ob du das offiziell sagen wolltest.
Ja,
das ist ja privat, bleib privat. Nee. Genau, ich war mal wieder auf einem
Fest.
Lecker. Das war ganz großartig. Und auch dieses rosa Pfefferzeug war unglaublich gut.
Das stimmt.
Genau, aber jedenfalls habe ich ein Buch entdeckt, auch wenn es nur im Netz war, das wir auch verlinken können. Und das fand ich ganz spannend, weil das waren so irgendwie 350 Rezepte. Das heißt einfach Speisekammer.
Mhm.
Und 350 Rezepte dafür, was man alles sich bevorraten kann und wie man irgendwie Sachen, Hafermilch selber macht und Joghurt selber macht und Sauerteigbrot und eben Gemüse einlegt oder Gemüse fermentiert. Und das fand ich einfach sehr inspirierend. Da gab es sogar irgendwie selbstgemachte Gummibärchen.
Und da ich so bin gedacht, ich ja ganz ruhig.
Das könnten wir uns mal angucken. Es hat mich inspiriert und deswegen werden wir das einfach auch mit reinhängen in unseren Artikel.
So machen wir das. Ich muss ja auch tatsächlich sagen, also ich war lange Zeit nicht so mega der Fermentier-Fan, bis ich gemerkt habe, was eigentlich alles fermentierte Lebensmittel sind, die ich sehr, sehr gerne esse. Und jetzt, wo ich angefangen habe, meinen Knoblauch zu fermentieren, muss ich mich natürlich direkt mit allem eindecken, was man so braucht. Wahrscheinlich werde ich nie wieder fermentieren, aber auf jeden Fall bin ich dann ausgestattet mit meinen Glasgewichten und meinen Einweggläsern in unterschiedlichen Größen und so weiter. Wer dort vielleicht noch ein Hobby braucht für die nächste Corona-Welle, die uns im Herbst ereilen wird, der kann ja vielleicht mit Fermentieren anfangen. Und wenn ihr jetzt schon anfangt, dann seid ihr voll gut eingedeckt, falls wieder alles ausverkauft ist im Supermarkt.
Genau, und dann lösen wir das ewige Bananenbrot ab.
Ja, genau, mit fermentierten
Sachen. Variablen Gemüsen aller Arten und Sorten und Geschmacksrichtungen.
Ja, genau, so machen wir das.
Klingt gut.
Ja, das war's für heute, würde ich sagen.
Dann lasst es euch gut gehen, frohes Fermentieren.
Genau, und vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal hören, vielleicht sprechen wir dann ja endlich über Zuckeralternativen. Die Abstimmung ist gerade unterwegs, das heißt, wir haben das Ergebnis leider noch nicht.
Wir werden es erleben.
Genau, und aber vielleicht habt ihr euch ja erbarmt und wir dürfen endlich über Zuckeralternativen sprechen und uns ein bisschen ausprobieren auch. Also was gibt es da alles? Xylit.
Genau, Birkenzucker ist das deutsche Wort dafür.
Ach was, wirklich?
Ja, das ist Xylit, das Gleiche.
Klingt so super labormäßig und Birkenzucker klingt so mega hippie-mäßig.
Und was gibt's noch? Hier so Kokosblütenzucker.
Ja. Und
Ahornsirup.
Hier wie Honig, Stevia.
Stevia, genau.
Dieses, also alles, was so wirklich Süßungsmittel ist, aber
und
ohne Kalorien.
Klassischer Süßstoff, ich weiß gar nicht, wie der dann heißt.
Honig.
Ja.
Süßstoff kenne ich tatsächlich nur so von diese Süßstofftabletten, die die Oma früher in den Kaffee gemacht hat.
Genau.
Widerlich.
Ich habe neulich das mal so als kleinen Teaser, falls wir das Thema machen dürfen, fand ich ganz interessant. Ich habe nämlich für Mission Energiewende neulich über Abwasser gelesen und habe darüber gelesen, dass diese Zucker, also dass sowas wie, wenn wir Cola, also Süßstoff-Cola, also oder
Cola Light,
also so Zero-Varianten trinken, dass wir das ja in den Wasserkreislauf mitschicken. Und dass dann sozusagen
lecker
Süßstoffe im Wasser sind, die gar nicht natürlich abgebaut werden können. Fand ich mega spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Voll.
Können wir dann mal drüber reden, wenn wir drüber reden können.
Genau, und ich rede über nichts lieber in der Feinkost als über Abwasser. Also win-win.
Gut, dann lasst laufen und dann
bis bald. Ciao.
Tschüss, alles Gute.
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.